Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Das Virus bleibt und die Kultur bleibt zu. Erstmal jedenfalls. Aber es werden Wege gesucht, die Kultur, aber auch Schulen und Handel wieder zu öffnen, auch wenn das Virus noch da ist. Die KulturministerInnen haben heute einen Drei-Stufen-Plan erarbeitet und der Deutsche Kulturrat ein Diskussionspapier dazu veröffentlicht, wie es zu einer Wiederöffnung kommen kann. Der Drei-Stufen-Plan, der ist schon vom Freitag. Entscheidungen dazu werden bei der Bund-Länder-Runde am Mittwoch erst getroffen. Ich habe vor der Sendung mit Carsten Broster gesprochen, dem Hamburger Kultursenator und Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wann und unter welchen Umständen die Kultur denn wieder zurückkommen kann.
Keiner kann momentan ein Datum sagen und sagen, dann geht's wieder los. Das wäre ehrlicherweise hochgradig unredlich und hat, weil das die Politik das ein oder andere Mal in der Vergangenheit gemacht hat, ja auch schon durchaus zu Vertrauensverlust geführt. Aber was wir machen müssen, finde ich, und zwar auch unabdingbar, ist beschreiben, wie wir denn aus der Situation wieder herauskommen können, wenn es wieder soweit ist. Und dafür haben die Kulturminister jetzt einen Vorschlag erarbeitet und da bin ich ganz froh drum, der nämlich sagt, mindestens das und mindestens in dieser Schrittfolge muss es dann erfolgen, damit die Kultur nicht benachteiligt wird, wie sie ja beim Weg in den Lockdown schon mal benachteiligt worden ist.
Aber wir müssen ja vielleicht doch noch mal anders drüber nachdenken, als wir bisher darüber nachgedacht haben. Wenn wir abwarten, bis die Inzidenzzahlen so sein werden, dass wir unter normalen Umständen sozusagen wieder etwas geöffnet hätten, zum Beispiel ein Museum, dann werden wir noch sehr lange darauf warten. Wird es möglich sein, Kultur auch unter den jetzigen Bedingungen, also sozusagen mitten im epidemischen Geschehen zu machen?
Na, das haben wir im letzten Sommer und im Frühherbst ja auch gemacht. Auch da war die Epidemie ja nicht weg. Auch mitten in einem epidemischen Geschehen, in dem noch nicht jetzt mit Impfungen oder dergleichen mehr Immunisierung schon voranschreitet, ist es möglich, auf Grundlage von guten Hygienekonzepten Kultureinrichtungen zu öffnen. Und da müssen wir auch wieder hin. Das heißt, wir müssen tatsächlich die Zahlen jetzt energisch weiter drücken. Ich glaube, das ist der Rat, der überwiegend von der Wissenschaft gerade gegeben wird, um dann öffnen zu können, obwohl die Pandemie auch dann noch da sein wird.
Ja, wir haben letzte Woche mit Eike Schmidt gesprochen in Kultur heute, dem Direktor der Uffizien in Florenz. Der kann schon seit Wochen wieder öffnen, eben mit Hygienekonzept bei reduzierter Zahl von Besucherinnen und Besuchern. Das sind also im Augenblick immer nur sehr wenige, die drin sind. Das klang recht vernünftig und die Gefahr ist offenbar überschaubar.
Die Gefahr ist überschaubar und ich glaube deswegen auch, dass wir mit den Museen als einem der ersten Schritte, das ist ja auch der Vorschlag, den die Kulturminister machen, wieder starten können, wenn es wieder losgeht. Ich würde mir ja ehrlicherweise wünschen fast, dass die Kulturorte diese Form von Einfluss auf das epidemische Geschehen haben, das ihnen manchmal unterstellt wird, weil das ja heißen würde, dass sie in Normalzeiten überrannt werden von Besucherinnen und Besuchern. Bei den Uffizien und Eike Schmidts Museen mag das der Fall sein. Bei den meisten Museen in Deutschland ist aber ja auch schon sonst ist jetzt nicht so, dass man sich jederzeit und immer dort durchdrängeln muss, sondern häufig hat man auch da schon die Gelegenheit, in gut gelüfteten, großzügigen Räumen unterwegs zu sein. Wenn man das jetzt nochmal genau steuert, die lufttechnischen Anlagen nochmal optimiert, dann sind das aus meiner Sicht sehr, sehr sichere Orte, die tatsächlich auch ganz vorne an sein können bei den wieder zu eröffnenden Einrichtungen in der Bundesrepublik. Aber das setzt voraus, dass wir überhaupt erstmal an den Punkt kommen, an dem überhaupt etwas geöffnet wird. Und da sind die Kulturminister jetzt wahrscheinlich nicht diejenigen, die das entscheiden werden, sondern das werden die Ministerpräsidentin und die Kanzlerin gemeinsam verabreden.
Aber tatsächlich ergibt sich ja möglicherweise auch eine Perspektive für die Theater, nicht nur für die Museen. Der Deutsche Kulturrat fordert heute, dass, wenn da nicht so viele Tickets verkauft werden können, weil nicht alle Stühle besetzt werden, dass das dann finanziell ausgeglichen wird vom Bund möglicherweise. Zusätzliche Tickets lassen sich ja auch schon verkaufen für Online-ZuschauerInnen. Das funktioniert mittlerweile ganz gut, vielleicht auch in der Kombination beider Verkaufsformen, also Präsenz und Online.
Auf jeden Fall. Die allermeisten Theater- und Konzertsäle haben eben auch die Kinos, haben ebenfalls herausragend gute raumlufttechnische Anlagen. Häufig brauchen sie die sogar, um überhaupt die Betriebsgenehmigung zu bekommen, sodass das schon sehr, sehr sichere Orte sind. Und wenn man es dann hinbekommt, und Olaf Scholz hat ja angekündigt vor ein paar Tagen, dass er an einem Wirtschaftlichkeitsbonus arbeitet, der tatsächlich ausgleichen soll, wenn man pandemiebedingt nur beschränkt Tickets verkaufen kann, dann ist auch da wieder etwas möglich. Ich finde, wir müssen das so schnell wie möglich wieder ermöglichen, wenn es pandemisch geht. Wir brauchen als Gesellschaft Kultur, gerade in Zeiten der Krise.
Ja, das haben wir jetzt lange Zeit miteinander besprochen, alle gesellschaftlich, dass wir das ganz dringend brauchen. Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin, hat das auch anhaltend betont. Ihr Kollege Klaus Lederer, der Berliner Kultursenator, hat heute gesagt, die Kultur darf nicht wieder hinten rüberfallen und benachteiligt werden gegenüber anderen Bereichen. Meinen Sie denn, dass das den Kulturministerinnen und Kulturministern jetzt gelingen wird am Mittwoch?
Wir werden sehen, was am Mittwoch am Ende beschlossen wird. Aber ich glaube, dass alle wissen, was im Infektionsschutzgesetz drin steht und was im Grundgesetz steht. Und Artikel 5 Absatz 3, die Kunstfreiheit ist weitgehend schrankenlos. Und der Verweis im Infektionsschutzgesetz darauf legt dann auch den Hinweis nahe, dass die Kultur tatsächlich nicht ohne Begründung über Gebühr beschränkt werden darf. Und dieses Recht ist auch höher zu werten als beispielsweise die Gewerbefreiheit, sodass wir schon rechtlich sehr genau hingucken müssen, wie lange man Kunst und Kultur eigentlich tatsächlich beschränken darf als Gesetzgeber. Und ich glaube schon, dass die Debatte, die wir im letzten Herbst darüber hatten, als man dann mal gesagt hat, ach, das ist doch alles Freizeit, das kann man irgendwann später machen und das kann man jetzt auch mal sein lassen, dass die nicht passt und dass die nicht zutreffend ist, dass die auch dem Eigenwert der Kultur nicht gerecht wird. Und mein Eindruck ist schon, dass diejenigen, die entscheiden darüber, wann wir wie lockern werden, das begriffen haben, dass das nicht nochmal so geht, sondern dass man der Kultur auch eigenständig begegnen muss und auch sich eigenständige Lösungen für sie überlegen kann. Und deswegen hat der Hinweis der Kulturministerinnen und Minister, dass wir sagen, okay, passt mal auf, mindestens nicht zu Benachteiligung gegenüber den jeweils vergleichbaren Bereichen darf es kommen. Wenn man dann auf Grundlage von Artikel 5.3 Grundgesetz auch noch sagt, man kann noch etwas privilegieren, die Kultur, würde sicherlich keiner der Ressortverantwortlichen für die Kunst Nein sagen.
Der Hamburger Kultursenator und Präsident des Deutschen Bühnenvereins Carsten Broster zu Wiederöffnungsstrategien in der Kultur, über die am Mittwoch dann entschieden wird in der Bund-Länder-Runde. Bis es soweit ist, streamen die Münchner Kammerspiele. Gestern Abend ein neues Stück von Clemens Setz, ein Autor, der mit seinen 38 Jahren schon viele Literaturpreise gewonnen hat, zuletzt den Kleistpreis. Regie führte Visa Morina, dessen Filme schon bei der Berlinale und beim Sundance Filmfestival zu sehen waren. Vielversprechend also die Uraufführung von Flüstern in stehenden Zügen von Clemens Setz. Barbara Behrendt hat zugeschaut.
Das Gesicht des Schauspielers Bekim Latifi lächelt in Großaufnahme sanft in die Kamera.
Ja, hallo, hier spricht Riese. Ich habe da diese Mail bekommen. Keine Ahnung. Da steht, mein PC ist von einem Virus befallen oder irgendwie so. Es blinkt doch irgendwie ganz komisch. Also die Schrift blinkt und jetzt kenne ich mich nicht aus. Unten war da diese Telefonnummer, also die Kundennummer. Das ist die 3, 7.
Riese nennt er sich, aber sein Name im Stück ist C, wie der Buchstabe. Er arbeitet bei einem Computer-Reparaturservice. Sozialkontakte gleich null. Um sich mit der Welt zu vernetzen, hat er sich ein verschrobenes Hobby zugelegt. Er sucht Telefonnummern aus Spam-Mails heraus, die einen täglich erreichen. Betrügerbriefe von angeblichen Stromanbietern, die androhen, alles abzustellen, wenn man nicht sofort Geld überweist etwa. C. ruft sie an und treibt deren Betrug ins Groteske, indem er falsche Logins angibt und die Angerufenen so lange nervt, bis sie es sind, die auflegen. Er spielt nicht den Rächer der Unterdrückten, sondern versucht herauszufinden, was für ein Mensch da am anderen Ende der Leitung sitzt. Oft schlecht bezahlte Callcenter-Mitarbeiter in Osteuropa. C. will sie dazu bringen, ihm als Mensch zu antworten, statt als Roboter des Unternehmens. Er appelliert mit herzzerreißenden Geschichten an ihre Menschlichkeit, meistens ohne Erfolg. Doch wenn er es schafft, ist es ein kleines Wunder der Völkerverständigung. Ein Versuch, der computergesteuerten Kapitalismuswelt das Menschsein entgegenzusetzen. Ein Mann isoliert zu Hause, die Assoziation zum Lockdown liegt nah. Doch auch ganz abseits davon ist es ein Stück über eine Gesellschaft der Einsamen, über die Unmöglichkeit der Verständigung und die genaue Wahrnehmung der kleinen Dinge, wie so oft bei Setz. Darauf spielt auch der Titel an.
Und noch so eine Sache, die alle kennen, aber nicht bedenken, solange man es ihnen nicht sagt. Flüstern in stehenden Zügen. Kennst du das? Der Zug bleibt stehen und die Motoren gehen aus und man steht da auf freier Strecke. Und plötzlich reden alle Passagiere ganz leise miteinander, als wären sie in der Kirche. Unsere Unterhaltung, Adam, wenn da wer zuhören würde.
Einer seiner wenigen Erfolge. Adam spricht mit ihm wie mit einem Menschen. Das Stück geht jedoch übers rein Individuelle hinaus und adressiert die nur ökonomisch getriebene Globalisierung, in der Abzocke besonders gut funktioniert. Der formal recht konventionelle Text erinnert an Setz Kurzgeschichten. Auch dort wird hineingezoomt in das Erleben einer Person. Deren Wahrnehmung ist stets nur ein Stück weit verschoben, nur ein Stück abseits der sogenannten Normalität. Doch man spürt, wie man sicheren Boden verlässt, wie sich jederzeit Abgründe auftun können. Das ist das Setzsche Kopfuniversum, das einen schwindelig macht und in neue Welten führt. Diesmal in erstaunlich hoffnungsfrohe. Am Ende tritt C. mit einem echten Menschen in Kontakt. Die Erlösung steckt in der Verständigung, eine geradezu humanistische Haltung. Der Regisseur Visar Moriner unterläuft dies völlig. In seinem Live-Film spielt er mit schrill surrealen Bildern und lässt C. von vornherein als pathologischen Fall auftreten. Zu Anfang nuckelt C. an den riesigen Brüsten einer Frau, die aussieht wie ein Pin-Up aus den 60ern. Immer wieder wechselt der renommierte Kameramann Patrick Ort zwischen dem üblichen Quer- und dem Hochformat, das gern für Selfies bei Instagram und Co. verwendet wird. Ein Außen gibt es nicht. Wir bleiben in C.s Wohnung, eine Mischung aus Krankenzimmer und Gummizelle. Alles ist mit quietschgelben Laken bespannt. Im Zentrum hängt ein großes Dreieck von der Decke, das an die Aufrichthilfen über Klinikbetten erinnert. Darauf turnt C. in knallrotem Seidenanzug mit kurzen Hosen, wie ein kleiner Horrorjunge, wie eine verrückt summende Fliege, die an der Decke klebt. Die Stimmen der Callcenter-Leute am anderen Leitungsende sind nicht zu hören. Das verstärkt den Eindruck, dass C. sich in seinem Kopf-Innenraum verheddert hat und Bekim Latifi spielt ihn dementsprechend irr. Später zeigt die Kamera Leonie Schulz in einer eigenen Plastikkapsel. Im Stück ist sie C.s einzige reale Begegnung. Hier bleibt sie als regenbogenfarbige Fantasiefigur eine digitale Kopfgeburt. Ästhetisch ist das alles höchst kunstvoll inszeniert und gefilmt. Doch die sofort sichtbare Verrücktheit C.s verhindert, seine Wut und Einsamkeit auch nur einen Moment lang aufs eigene Leben zu übertragen. Weniger Eindeutigkeit, mehr Doppelbödigkeit wäre da verstörender, erschütternder gewesen.
Barbara Behrendt über Clemens Setz, Flüstern in stehenden Zügen an den Münchner Kammerspielen, auch künftig noch im Stream zu sehen, zum Beispiel morgen Abend. Kunst ganz live und ohne Bildschirm. Die ist selten, aber es gibt sie in Köln. Bildende Kunst. Die Horbach-Stiftung hat eine Fotografieausstellung nicht nur gehängt, sondern sie macht sie auch zugänglich. Sehnsucht 02 heißt sie und Stefan Koldorf hat sie gesehen. Herr Koldorf, das ist eine Jubiläumsausstellung zum 20-jährigen Bestehen der Stiftung und sie zeigt Arbeiten aus der Sammlung. Was macht denn diese Sammlung eigentlich aus?
Eigentlich ein sehr schöner humanistischer Ansatz. Da hat jemand nicht nach Themen oder ja nach Namen, wie das ja auch öfter schon mal geschieht, gesammelt, sondern Michael Horbach scheint ein großer Humanist zu sein. Und deswegen hat er auch das Geld, das er irgendwann mal verdient hat, eben nicht für teure Armbanduhren oder Autos oder was es sonst noch so gibt, sondern für eine Stiftung zur Verfügung gestellt, die Menschen auf der ganzen Welt unterstützt. Und das tut sie beispielsweise, indem diese Stiftung Fotografien sammelt und diese Fotografien dann zum Teil den kleinen Editionen auch verkauft. Und diese Themen, das sind eben die Landschaft, das sind die Porträts, das sind vor allen Dingen aber eben immer wieder die Menschen, die Sehnsüchte haben, die in einer Welt, in der von Corona und so weiter noch gar keine Rede war, schauen, was sie, wie sie zurechtkommen können, wie sie leben, mit dem Schwerpunkt Lateinamerika. Das ist ganz offenbar der Kontinent, der Michael Horbach am meisten fasziniert.
Menschen sind tatsächlich auf fast allen Fotos zu sehen, die ich dieser Zeitung, die dazu erschienen ist, zur Ausstellung entnehmen kann. Aber was ist hier genau der Fokus? Also was ist das, was sozusagen die kuratorische Arbeit hier ausgemacht hat?
Also wenn Sie sich anschauen, wenn wir mal von der anderen Seite kommen, welche großen Namen zu sehen sind in dieser Ausstellung, von Thomas Höpker über Clemens Kalischer, Bettina Reims, über Jock Sturgis oder Herbert List, Willi Ronis, Helmut Newton ist vertreten, René Bury hängt mit einem Bild, mit zwei Bildern in dieser Ausstellung, dann merken Sie, dass im Grunde genommen all diese Fotografen immer wieder nach einem gesucht haben, nämlich was macht das Menschsein und was macht das menschliche Zusammenleben aus. Sie finden Bilder, vor allen Dingen aber in dieser Ausstellung von Fotografinnen und Fotografen, die wir beide, Herr Biesler, wahrscheinlich nicht so gut kennen. Miguel Frontera beispielsweise, der auf Mallorca eine alte Frau viermal fotografiert hat, ohne das Gesicht zu sehen. Sie sehen nur die Haut und diese Haut erzählt eine Geschichte, wie diese Frau gelebt hat, was sie da auf der Insel gemacht hat, daneben neuen Landschaftsfotos. Sie sehen Fotos von Alfredo Sarabaya Junior, einem kubanischen Fotografen, der unter anderem die Reise seiner Familie mit einem kleinen VW-Käfer, in dem wir wahrscheinlich ungern zu dritt oder viert sitzen würden. Damit ist die ganze Familie durch ganz Kuba gefahren. Oder Markus Zimmermann aus Buenos Aires, der Los Argentinos, also die Argentinier, fotografiert, Landschaftsfotos zeigt und einfach zeigt, was in diesem Land an Menschen lebt, aber auch was an Natur noch zu bewahren ist. Die drei sind übrigens alle auch mit einem Preis ausgezeichnet worden, den diese Stiftung vergibt, 10.000 Euro ohne Gegenleistung. Und auch das ist in Zeiten wie diesen gerade sehr, sehr nötig für freischaffende Fotografinnen und Fotografen.
Ja, viele Bilder sind tatsächlich sehr rau, spielen auch in Umgebungen, die alles andere als Hochglanz sind. Und das würde ja zum Zweck der Stiftung auch passen.
Aber sie sind nie voyeuristisch. Das ist das Schöne. Man kann Elend ja ganz fürchterlich schön fotografieren. Das passiert auf all diesen Bildern nicht.
Ja, sie sind nah dran an dem fotografierten Gegenstand oder den Personen, die da drauf zu sehen sind. Die Frage, die sich aber jetzt am Schluss uns natürlich noch stellen muss, ist, wieso können sie eigentlich rein in diese Ausstellung? Wieso ist das möglich?
Naja, das liegt da an dem, was ich gerade gesagt habe. Verschiedene dieser Künstlerinnen und Künstler stellen Fotos der Stiftung zur Verfügung, beziehungsweise die Stiftung verkauft sie für sie. Und zwar 1:1, also 100% gehen an die Fotografinnen und Fotografen. Und damit wird Handel betrieben. Und damit ist es eben nicht nur ein großartiges Kunstereignis, diese Suche nach der Sehnsucht, vor allen Dingen in Lateinamerika, eigentlich aber auf der ganzen Welt, sondern es kommt dem Einzelhandel irgendwie auch nah. Und damit ist eine Besichtigung nach Verabredung möglich.
Sehnsucht 2, Stefan Kohldorf über eine wirkliche Fotografieausstellung in Köln in der Stiftung Horbach. George Gershwin, Ludwig van Beethoven und Irving Berlin, das sind Komponisten, denen der Pianist und Schauspieler Hershey Felder Porträts gewidmet hat, auf der Theaterbühne, in denen er selbst die Hauptrolle spielte. In der neuesten Produktion geht es um den Schriftsteller Sholem Alechem. Es ist diesmal ein Film, das legt die Zeit nahe, ein Musikfilm. Jörn Florian Fuchs hat ihn gesehen. Herr Fuchs, Before Fiddler heißt der Film und damit spielt er an auf das berühmte Musical Fiddler on the Roof. Das basiert auf, ja, eigentlich einer Figur Alechems, dem Milchmann Täffje, oder?
Ja, und es wird jetzt wirklich nicht die Vorgeschichte zu Fiddler on the Roof oder Anna Tefka erzählt, sondern es ist tatsächlich eine Mischung aus Dokumentartheater, fiktionalen Spielszenen und es wird verbunden tatsächlich die Rückschau auf das Leben von Alechem. Wir sehen ihn auf dem Sterbebett in Genua liegen dort. Und auch sein Testament machen. Und das Ganze wird immer wieder verknüpft mit einer frühen Geschichte, Stempenju. Das ist nämlich tatsächlich das Vorbild für diesen Fiddler on the Roof. Ein sehr eigenwilliger Geiger, der viele junge Mädchen verführt hat und das am Ende büßen muss, weil er dann verheiratet ist und seine Gattin ihn also ziemlich an der kurzen Leine hält.
Nun kennen wahrscheinlich fast alle oder viele jedenfalls Fiddler on the Roof, Anna Tefka ja auch genannt im Deutschen, Sholem Alechem, aber vielleicht nicht ganz so viele. Was ist die interessante Geschichte, die dieser Film erzählt?
Vieles, was mir tatsächlich neu war, also man kennt eben nur dieses eine Stück bei uns, er ist aber einer der Mitbegründer der jiddischen Literatur und was jetzt an diesem Abend sehr, sehr schön ist, was Hershey Felder macht, er springt auch zwischen den Sprachen hin und her, vieles ist jiddisch, auch in diesem relativ großen Ensemble, da wird viel getanzt und gesungen, es rauscht die jiddische Kultur immer wieder hinein, auf Hochzeiten etwa, auf großen Ensembles oder eben Musikerinnen und Musiker, die über Land ziehen. Das ist sehr, ja, eigentlich unter die Haut gehend, immer wieder einerseits sehr berührend, es kommt eine Melancholie durch, auf der anderen Seite geht es aber auch um die Figur Alechem, der so ein bisschen ein Schlitzohr war, der immer wieder Finanzprobleme hatte durchaus und auf der anderen Seite aber eine große humanistische Einstellung hatte. Sehr schön ist dieses Testament, da geht es nämlich darum, dass er sagt, also ich möchte einfach in Erinnerung bleiben als jiddischer Autor und ich möchte den Humor, der soll sozusagen unsterblich bleiben. Alles andere, ob meine Kinder und Kindeskinder eine andere Religion haben, was die denken und glauben, was die an Literatur lesen. Das ist nicht das Entscheidende, aber ich stehe zu dieser Identität und ich möchte gleichsam wie ein Leuchtturm in die Welt hinausstrahlen, aber eben nicht dogmatisch. Und das fand ich also spannend und sehr, sehr schön einfach.
Und dann gibt's, könnte man vielleicht sagen, neben Sholem Alechem noch einen zweiten Hauptdarsteller in dem Ganzen, nämlich die Musik.
Ja, die Klezmerata Fiorentina ist das. Das ist ein kleiner Höreindruck, bevor wir darüber sprechen.
Musik.
Klezmerata Florentina, haben Sie gesagt, Jörn Florian Fuchs. Ein Ensemble, das sich speziell für diese Zwecke hier zusammengefunden hat?
Die kommen, das sind Solisten, die beim Orchester des Marcio Musicale in Florenz spielen. Das ist ja sehr renommiert und die haben eben diese Combo gleichsam gegründet, sind absolut virtuos. Auch natürlich dann der Geiger, der diesen Stempegno dort spielt und regelrecht performt. Das macht wirklich einen Eindruck und man bekommt auch mit, ja, die Geschichte und die Essenz der jüdischen Musik in diesem Fall, wo es zum Beispiel darum geht, es zählt jede einzelne Note, es kippt in den Emotionen zwischen dem größten Schmerz und einer großen Leichtigkeit, wenn dann überbordend getanzt wird, wenn man diese jahrtausendalte Geschichte, die Verfolgung vergisst für den Moment, wo eben eine Hochzeit ist zum Beispiel. Und ein schöner Satz dann, die letzte Note, die bei einem Stück gespielt wird, da imaginieren sich dann die jungen Mädchen ihre Zukunft. Also die hören nur eine Note, einen letzten Akkord. Und so wird sehr, sehr bildhaft an diesem Abend erzählt. Es sind auch schöne Landschaftsaufnahmen. Es ist auch wirklich so, dass Alechimia in Genua gestorben ist und von daher ist dieser Ort auch einfach toll und es funktioniert sehr, sehr gut. Es ist eben auch sehr viel Witz drin. Es kommen dann auch so nette Bonmots wie zum Beispiel die Bezeichnung, dass Alechim dann der jiddische Mark Twain genannt wurde. Und als Mark Twain das wiederum hörte, sagte er, nee, er sei vielmehr eigentlich eher, Mark Twain sei der amerikanische Alechim. Und so ist das wirklich ein Spiel und hat auch durchaus eine kulinarische Ebene. Und das Ganze ist also im Internet für $55 im Übrigen abrufbar. Das ist kein ganz geringer Betrag, aber das ist alles Charity. Für eine Woche noch auf der Seite, ja wahrscheinlich, wenn man Before Fiddler eingibt, dann findet man das im Netz.
Before Fiddler, ein Film von Hershey Felder über den Sholem Alechem, den jüdischen Schriftsteller, zu sehen im Netz. In den Kulturnachrichten mit Doris Schäfer-Noske geht es zunächst um den Untergang der Ostseefähre Estonia im September 1994 und ein Urteil gegen zwei Dokumentarfilmer.
Ja, ein schwedisches Gericht hat die zwei Dokumentarfilmer jetzt vom Vorwurf freigesprochen, die Totenruhe gestört zu haben. Sie hatten mit einem Tauchroboter Unterwasseraufnahmen vom gesunkenen Wrack der Estonia gemacht und damit gegen das Estonia-Gesetz verstoßen. Damit war das Wrack zum Grab erklärt worden. Die Filmemacher konnten dafür aber nicht bestraft werden, so das Urteil der Richter, weil sie sich in internationalen Gewässern und auf einem Schiff unter deutscher Flagge befanden. Deutschland hatte das Estonia-Gesetz nicht unterschrieben. Die Filmemacher hatten in ihrer Fernsehdokumentation ein bisher unbekanntes 4 Meter großes Loch in der Schiffswand gezeigt und nun soll das Wrack nochmal untersucht werden, um endgültig die Unglücksursache zu klären. Die Brandenburger Linke hat sich in einem Rechtsstreit mit dem Haus Hohenzollern vor dem Bundesverfassungsgericht durchgesetzt. Die Partei darf im Text ihrer Volksinitiative keine Geschenke den Hohenzollern damit vorerst weiter behaupten, das ehemalige Herrscherhaus beanspruche ein Wohnrecht im Potsdamer Schloss Cäcilienhof. Begründung: Die Politiker sind vom Landgericht vor dessen einstweiliger Verfügung nicht angehört worden. Mit der Volksinitiative will die Linke einen Abbruch der Verhandlungen mit den Hohenzollern erreichen. Überraschend ist es nicht, das Aquarell Kauernder weiblicher Akt von Egon Schiele soll von der Stadt Köln an die Erben des jüdischen Vorbesitzers zurückgegeben werden. Das hat die beratende Kommission für NS-Raubgut einstimmig empfohlen. Das Bild hängt im Museum Ludwig und die Stadt Köln hatte angekündigt, die Entscheidung der Kommission zu berücksichtigen. Die Pariser Oper will für mehr Diversität in ihren Reihen sorgen. Bei einer Pressekonferenz wurde ein entsprechender Report vorgestellt, den unter anderem der französische Historiker Pape Ndiaye mitverfasst hat. Allen voran soll die prestigeträchtige Tanzschule, die als Talentschmiede für das Ballett der Oper dient, ihre Aufnahmeprüfung überarbeiten und ihre Schülerinnen und Schüler breit gefächerter aussuchen. Ebenso das Orchester und die Chöre. Auch in den aufgeführten Werken sollen Stereotype identifiziert werden, sagte der Direktor der Pariser Oper Alexander Neef.
Das heißt nicht, dass wir das Libretto neu schreiben wollen, um Begriffe und Situationen zu ändern, die als Stereotyp gelten und die zur Dramaturgie des Werkes beitragen. Uns ist auch die Unabhängigkeit des Choreografen sehr wichtig und wir haben keinerlei böse Absichten, in die künstlerische Freiheit einzugreifen. Aber wir wünschen uns, dass die Oper mehr Diversität auf der Bühne zeigt, im Saal und in unserer Belegschaft.
Mehr Diversität gewünscht, auch in der Pariser Oper. Der Sturm in Deutschland, die Ausweisung eines russischen Diplomaten und die Corona-Lage, das sind gleich Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bei Kultur heute war Jörg Biesler.